eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Rechtsgerichtet. Das ist die zweite Folge in unserer zweiten Staffel, wenn man so möchte. Und
hi, hallo.
Das ist Gerrit, den dürftet ihr ja mittlerweile auch kennen.
Ja.
Und ich fange mit einer kleinen Geschichte diesmal an. Und zwar saß ich Mittwoch bei uns in der Redaktion und habe so meine Nachrichten ganz normal gemacht und habe nebenbei Phoenix geguckt und habe mir eben die Debatte bzw. die Wahl des Thüringer Landtags im Thüringer Landtag angeschaut, also die Wahl zum Ministerpräsidenten, und hatte, weil ich ein bisschen unter Zeitdruck stand, schon mal die Nachricht so weit vorgeschrieben, weil ich, wie viele oder wie eigentlich alle davon ausgegangen sind, dass Bodo Ramelow spätestens im dritten Wahlgang dann zum neuen und alten Thüringer Ministerpräsidenten gewählt wird. Dann saß ich da und schaute so an, okay, hörte Bodo Ramelow 44 Stimmen, dachte, alles klar. Dann Kindervater 0 Stimmen, das Lachen, gehe ich mal stark davon aus, dass man im Landtag gehört hat, kam von der Linken. Ja, und dann kam eben diese 45 Stimmen für Kemmerich. Und dachte ich, wow, da habe ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Und ja, dann waren die nächsten Tage für mich in der Nachrichtenredaktion oder als Nachrichtenmensch halt sehr, sehr stressig. Ich musste sehr viel machen und hatte, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass das passiert ist. Und weil wir beide nicht damit gerechnet hatten, wir hatten uns eigentlich Anfang der Woche auf ein ganz anderes Thema geeinigt, haben wir jetzt umgeswitcht und gehen eben jetzt nochmal da so ein bisschen auf Ursachensuche und wollen eben schauen, was ist da in Thüringen eigentlich passiert. Und ja, genau, damit würde ich sagen, starten wir, und das, Gerrit, dann würde ich mal an dich übergeben.
Ja, spannend natürlich auch, was ist im Nachgang passiert, und zwar jetzt auch nicht nur auf der, ich nenne es mal, politischen Ebene, sondern auch auf der, in der Öffentlichkeit. Viel wurde ja geredet, viele Vergleiche wurden angestellt, historische Vergleiche. Darum wird es dann auch noch gehen. Wer hier aufmerksam zuhört, der weiß ja auch, dass wir manchmal ein bisschen Probleme haben mit, ich sag mal, begrifflichen Unklarheiten oder Unsauberkeiten, und da ist hier auch wieder viel passiert. Ja, ich kann auch sagen, bei uns war auch viel auf der Arbeit, war viel Stress. Ich war ganz froh, dass es nicht mehr nur noch um Coronavirus geht und endlich mal wieder was passiert auf politischer Ebene. Das ist natürlich jetzt schade, dass es dann sowas ist, was irgendwie eigentlich keine gute Nachricht ist oder keine gute Nachricht war, zumindest nicht, wenn man ja eine halbwegs vernünftig politische Meinung hat. Was ich in dem Zusammenhang aber auch immer ganz spannend fand, dass es hat erstmal gezeigt, wie kompliziert oder wie wenig viele Leute auch wissen, wie demokratische Demokratie funktioniert, also die parlamentarische Demokratie funktioniert. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe dann auch nochmal nachgelesen, wie das jetzt alles war, und dann musste man sich mal ganz explizit mit diesen Verfahren beschäftigen, mit den Wahlgängen und den Mehrheiten und den Koalitionsgesprächen etc. Aber was war eigentlich passiert? Vielleicht kann man das in dem Zusammenhang auch einfach mal erklären, auch wenn das jetzt nicht unser Hauptgeschäft ist, über Politik so allgemein zu reden, lohnt es sich jetzt hier, glaube ich, sich das nochmal anzuschauen, was eigentlich passiert war. Ich glaube, Ausgangssituation war einfach die Landtagswahl in Thüringen. Wie auch in der Wahl davor hat die Linke die meisten Stimmen bekommen aus der Bevölkerung. Es hat allerdings diesmal nicht zu einer Neuauflage von Rot-Rot-Grün gereicht. Das heißt, Rot-Rot-Grün hatte zusammen keine absolute Mehrheit danach der Abgeordneten im Thüringer Parlament, im Thüringer Landtag. Das heißt, Bodo Ramelow konnte zumindest in dieser Dreierkonstellation, in dieser Dreierkoalition nicht erneut im ersten und im zweiten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt werden, weil dafür braucht es eine absolute Mehrheit, und diese Stimmen hatten sie nicht. Die CDU und die FDP haben ganz schnell gesagt, sie wählen keinen linken Ministerpräsidenten. Genau, und dann wurde gewählt, einmal, zweimal, und dann kam dieser berühmte, berüchtigte dritte Wahlgang. Und in dem reicht dann eine relative Mehrheit. Das heißt, nur der Abgeordnete mit den meisten, oder der Kandidat mit den meisten Stimmen wird neuer Ministerpräsident oder neue Ministerpräsidentin. Egal, ob es eine absolute Mehrheit, also egal, ob es mehr als die Hälfte der Stimmen ist im Endeffekt. Ja, und wie Sven, dachten natürlich alle, naja, dann wird's der Bodo machen. Hat er aber nicht. Weil, was passiert ist, ist Geschichte.
Genau, was man da vielleicht auch nochmal kurz einwerfen kann oder müsste. Die Wahl ist ja jetzt nicht von heute auf morgen gekommen, sondern es gab ja relativ lange, relativ viele Vorgespräche auch, weil eben klar war, okay, wie du ja gesagt hast, die Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit mehr im Landtag. Das heißt, es wird voraussichtlich auf eine Minderheitsregierung rauslaufen. Und da hat es dann eben auch Gespräche gegeben mit der Linken, von der Linken, mit der CDU und mit der FDP. Aber die haben eben am Ende auch kein allzu großes Ergebnis gebracht, wie du ja schon gesagt hast.
Ja, genau. Und dann dachten ja, wie gesagt, alle, Herr Ramelow wird es nochmal machen. Aber dann hat sich die AfD dazu entschlossen, wie du ja schon eingangs gesagt hast, offensichtlich nicht ihren eigenen Kandidaten zu wählen, sondern Thomas Kemmerich, den jetzt ganz Deutschland kennt, den vorher bestimmt keine Sau gekannt hat. Aber jetzt hat er sich zum Ministerpräsidenten wählen lassen mit den Stimmen der AfD. Ob er es wusste oder es nicht wusste, darüber wird viel spekuliert. Wir können gerne auch nochmal darüber spekulieren. Aber wie gesagt, was passiert ist, ist Geschichte. Zusammen von CDU, mit den Stimmen von CDU, der AfD und natürlich der FDP ist Thomas Kemmerich neuer Ministerpräsident geworden in Thüringen. Und das ist ja tatsächlich total witzig, fast schon, weil die FDP war mit Abstand die kleinste Partei im Thüringer Landtag, knapp 5% überhaupt da reingekommen. Und plötzlich stellt diese Partei den Ministerpräsidenten. Das hat ja fast schon, das hat ja auch eine demokratietheoretische Komponente. Also dieser ganze Fall, der hat so viele, viele, viele spannende Komponenten, wenn man das erstmal nur mal so objektiv betrachtet. Aber er hat natürlich auch eine sehr traurige oder eine sehr beunruhigende Komponente. Und die ist natürlich, dass die AfD erstmals im Endeffekt geholfen hat, einen Regierungsposten zu bestimmen. Wie, habe ich etwas vergessen? Oder wie würdest du das jetzt bewerten? Ist es schlimm?
Naja, schlimm ist es erstmal nicht wirklich. Also es kommt, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen auf die demokratietheoretischen Ansätze aus, von denen man ausgehen will. Deswegen ist zu sagen, es ist schlimm, schwierig, weil im Endeffekt ist es legitim, was die AfD getan hat. Rein theoretisch ist es komplett legitim. Sie können wählen, wen sie wollen. Das ist ihnen gestattet und sie sind eben auch Teil des Parlaments. Deswegen können sie das eben auch entscheiden.
Kann man ja auch nochmal dazu sagen, grundsätzlich ist es jedem Abgeordneten individuell eigentlich freigestellt, wen er oder sie wählt in dem Zusammenhang.
Genau, rein theoretisch ist es so. Und da muss man ja auch sagen, weil das hatten wir vielleicht noch nicht erwähnt, der Thüringer Landtag besteht aus 90 Abgeordneten. Das heißt, eine Mehrheit gibt es ab 46 Abgeordneten. Die Linke, die Grünen und die SPD haben zusammen aber nur 42. Das heißt, in den ersten beiden Wahlgängen gab es auch schon Leute aus anderen Parteien, welche wissen wir nicht, aber es ist klar, dass es nicht die AfD war, weil die AfD hat in den ersten beiden Wahlgängen geschlossen für ihren Kandidaten gestimmt. Das heißt, aus den Reihen der CDU und oder der FDP haben sich im ersten Wahlgang eine Person und im zweiten Wahlgang zwei Personen doch schon für Bodo Ramelow entschieden. Wer das ist, das wird wahrscheinlich nicht rauskommen, aber es gab im ersten und im zweiten Wahlgang dann eben doch zwei Leute, die gesagt haben, okay, wir sind dann doch eher für Ramelow, als dass eben das, was dann im dritten Wahlgang passiert ist, zur Realität wird. Dass es eben nur zwei Leute waren, zeigt eben, dass es auch in den Parteien doch Gewissensbisse gab und vielleicht auch Vorahnung, was im dritten Wahlgang passieren könnte.
Genau.
Das vielleicht nochmal dazu. Aber wie gesagt, und das hatten wir auch schon gerade festgehalten, es ist nichts Illegales gewesen, was da passiert ist. Es ist dahingehend ein bisschen fraglich, weil wenn man einen eigenen Kandidaten aufstellt, dem dann komplett die Stimmen zu versagen, zeugt auch nicht wirklich von einem positiven Demokratieverständnis. Aber darum ging es auch nicht. Es war hier tatsächlich ein sehr wahltaktisches Manöver, weil die AfD ja auch mit dem Spruch angetreten ist, wir wollen die Ramelow-Regierung ab- oder verhindern. Und das haben sie eben mit diesem dritten Wahlgang geschafft. Und auch die Argumentation, die es eben gerade auch von Höcke gab, man würde einen Kandidaten der bürgerlichen Mitte wählen, der in Anführungsstrichen bürgerlichen Mitte, hätte vorher schon hellhörig machen können. Aber ja, ich glaube, im Endeffekt hat wirklich niemand groß damit gerechnet, dass die AfD zu so strategischen Manövern tatsächlich in der Lage ist oder sowas durchzieht. Das zeigt auf jeden Fall nochmal ein neues Bild der AfD, was, glaube ich, bisher noch nicht so oft diskutiert wurde, weil es eben bisher noch keine Rolle spielte, weil die AfD noch nie in der Position war oder in der Position gewesen ist, ja, über so etwas mitzuentscheiden, weil es bisher in jedem Landtag oder in jedem Wahlgang, den es vorher gab, was Ministerpräsidenten angeht, auch immer ohne die AfD ging. Und das ist jetzt in Thüringen anders gewesen, weil die Mehrheitsverhältnisse in dem Bundesland eben so kompliziert waren.
Ja, vor allem ist es natürlich auch so, dass die AfD unglaublich viele Stimmen geholt hat und traurigerweise ja auch Parteien wie die SPD oder die Grünen weit hinter sich gelassen haben. Also sie sind eine politische einflussreiche Macht geworden, auch vor allem wegen natürlich der Größe jetzt ihrer Fraktion im Thüringer Landtag. Und diese Macht haben sie ausgespielt. Und wenn man jetzt einfach mal das ganz wertfrei betrachtet, hat die AfD da echt ein Ding geleistet. So, also das, sie hat im Endeffekt alle, sie hat da wirklich gezeigt, wie meiner Meinung nach inkompetent so mancher Politiker da in Thüringen oder vielleicht, je nachdem wie viel die Bundesverbände der Parteien es wussten, wie viel Inkompetenz da drin steckt oder völlige Berechnungen, aber dann wirklich mit einer komplett, also mit wirklich komplett falschem Glaube, was daraus folgt. Also ich glaube, der Imageschaden für die CDU und die FDP ist immens danach. In Hamburg sind jetzt übernächstes Wochenende auch Wahlen. Also ich glaube, und die FDP ist da auch immer nur knapp bei 5%. Also ich glaube, die Hamburger FDP sagt Danke nach Thüringen und sagt, Scheiße, was machen wir jetzt? Weil daran keiner geglaubt hat. Die interessante Frage ist halt vor allem auch, okay, der Kemmerich, der kann ja erstmal nichts dafür, dass sie ihn wählen. Aber dass der dann halt nicht checkt, so, ey, fuck, ich kann diese Wahl unter keinen Umständen annehmen. Vor allem, wenn man vorher immer sagt, alle Parteien, alle demokratischen Parteien, die nicht die AfD sind, haben sich schon so oft verpflichtet und versichert, dass sie in keiner Weise mit der AfD zusammenarbeiten. Und das heißt, man kann sich auch nicht von der AfD wählen lassen. Dass er diese Wahl angenommen hat, ist für mich ein Rätsel. Ich weiß nicht, man hat ja gesehen, wie er dann so zitternd stand und seine Rede gehalten hat. Ich glaube, ihm war die Tragweite einfach nicht bewusst von dem, was dort passiert ist. Damit will ich den auch nicht in Schutz nehmen und so. Und sowieso dieses ganze Gerede der politischen Mitte, was die FDP immer macht, ist sowieso total Banane, weil was soll das überhaupt bedeuten? Und sich dann das dann quasi so gefühlt eher von der AfD wählen zu lassen, als vielleicht einen linken Ministerpräsidenten zu unterstützen, das hat halt einfach ein Geschmäckle. Und dieses Geschmäckle kriegt die FDP, glaube ich, so schnell nicht mehr weg.
Ja, aber es ist ja nicht nur die FDP, sondern es ist auch die CDU in dem Fall. Und ich glaube, auch die haben Bammel vor der Hamburg-Wahl. Also die stehen in Hamburg ja sowieso schon nichts mehr so gut da. Ich glaube, ich weiß gerade die aktuellen Zahlen nicht mehr, aber ich glaube, sie stand vor dem ganzen Thüringen-Debakel oder vor der ganzen Thüringen-Geschichte bei 16-19%. Ich glaube auch nicht, dass sie danach noch so stark ist, weil es eben auch natürlich immer die Frage aufwirft der Glaubwürdigkeit. Also das, was in Thüringen passiert ist, sorgt, glaube ich, wirklich dafür, dass FDP und CDU an Glaubwürdigkeit verloren haben, weil sie eben das, was sie vorher gepredigt haben und was auch die Bundespolitiker von den beiden Parteien immer noch predigen und immer wieder predigen, was selbst im Wahlkampf gepredigt wurde. Ich nenne nur noch mal das Plakat von Kemmerich mit Wählen Sie eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat.
Es ist Realsatire.
Im Endeffekt ist es so, leider. Aber ich glaube, die Glaubwürdigkeit hat einfach so krass gelitten, dass das wirklich schwierig wird, den beiden Parteien jetzt noch zu vertrauen oder darauf wirklich zu hoffen, machen sie wirklich das, was sie sagen? Also werden sie nicht mit der AfD koalieren oder wird es das am Ende doch irgendwann geben? Darum ging es jetzt ja gar nicht, das muss man ja auch festhalten. Es ging ja in Thüringen gar nicht darum, dass man mit der AfD koaliert oder nicht, sondern man hat sich im Endeffekt nur von denen wählen lassen. Und da hast du es ja schon gesagt, Kemmerich hätte das Amt nicht annehmen müssen. Ich glaube, in dem Fall hat er es wirklich auch, wie du schon gesagt hast, die Tragweite dessen nicht erkannt, was er da gerade getan hat. Aber es zeigt auf der anderen Seite eben auch, dass die CDU und die FDP doch eher bereit sind, scheinbar sich von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, als eine Regierung Ramelow oder in dem Fall dann eine linke Regierung weitermachen zu lassen, obwohl es ja vorher ellenlange Gespräche gab und, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch 22 Punkte, auf die man sich geeinigt hatte vor der Wahl zum Ministerpräsidenten, wo die CDU unter Umständen mit der Linken zusammengearbeitet hätte.
Ja.
Und das sind, glaube ich, auch Punkte, die eben, ja, die muss man jetzt erstmal wieder rauskriegen und das wird, glaube ich, relativ schwierig.
Ja, und das ist ja irgendwie auch das Gefühl, was man jetzt verstärkt hat, was man ja bei der FDP immer schon hat. Die FDP sagt, sie sei die einzige liberale Partei in Deutschland. Das ist ja warum? Was ist denn daran liberal teilweise? Also, die FDP hat immer dieses Geschmäckle, dass sie sich als liberale Partei geben und natürlich auf manchen Ebenen liberale Positionen vertreten, aber diese Menschen innerhalb der FDP doch lieber eher nach rechts schielen als nach links. Und der Begriff liberal, der ist ja erstmal total wertfrei von links und rechts, das ist ja, wie gesagt, ja Mitte, was auch immer. Aber liberale Positionen gibt es ja natürlich auch in der Linken insbesondere in der Linken, aber dieses Schielen nach rechts, dieses Schielen zum Konservativismus, dieses Schielen zu so einem Nationalliberalismus, das ist halt in der aktuellen FDP sehr, sehr inhärent. Und ich glaube, die Köpfe und die Parteimitglieder sind dann doch einfach konservativer, als sie sich, also jetzt mal auch losgelöst von dem, was dort passiert ist. Das ist natürlich sehr komplex und who knows, wer was wusste. Aber es hat trotzdem verstärkt, dass dieses Gefühl über die FDP, die immer betont, sie sei so liberal, dass sie aber eigentlich gerne auch zu den Konservativen oder zu den Nationalisten schielt. Und diese Fälle gibt es ja seit Bestehen der FDP und im Endeffekt direkt seit auch nach 45 immer wieder diese Probleme, dass in der FDP, dass es leider Gottes, weil eine liberale Kraft, eine starke liberale Kraft ist was Gutes meiner Meinung nach, aber die FDP kriegt es nicht auf die Reihe, glaubhaft zu vermitteln, dass sie nicht irgendwie mit rechts oder mit diesen Nationalisten sympathisiert, die sie auch in den eigenen Reihen haben teilweise.
Ja, ich glaube, da muss man aber einfach auch sagen, dass die FDP ja schon lange eine Art Klientelpartei ist, weil sie ja vor allem Markt- oder auch wirtschaftsliberale Positionen vertritt und weniger sozialliberale. Also abgesehen von einigen Politikern, ich nenne da beispielsweise mal die Leuthäuser Schnarrenberger, heißt sie, glaube ich, immer noch. Die ist
gut, auf jeden Fall, finde ich auch.
Genau, die gehörte eigentlich auch eher zu den positiven Charakteren. Aber es gab eben auch Leute, die du unterschwellig jetzt ja schon angesprochen hast, wie einen gewissen Herrn Möllemann.
Ja.
Der eben alles andere als für eine linksliberale oder sozialliberale Sicht gestanden hat, sondern der für eine national-konservative, wenn man es jetzt übertrieben formulieren will, antisemitische Ausrichtung der FDP gestanden hat. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Und auch die Art und Weise, wie eben jetzt nach der Wahl dann damit umgegangen wurde, das zeigt auch eben, dass es der FDP wichtiger war, in den ersten 24 Stunden zumindest, oder den führenden Politikern, Kubicki und Lindner, eine linke Regierung zu verhindern und weniger darauf zu schauen, wie problematisch die AfD, aber, und das haben wir ja auch noch gar nicht angesprochen, wie problematisch vor allem die AfD in Thüringen ist, weil das ist ja auch nochmal das Spezifische. Es ist ja nicht irgendein kleiner, in Anführungsstrichen, unbedeutender AfD-Landesverband, sondern es ist der Landesverband, der vom Flügel beherrscht wird. Es ist der Landesverband von Björn Höcke. Und das macht das Ganze ja nochmal besonderer.
Ja, man hat halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die FDP ist wie weite Teile des Verfassungsschutzes aus irgendwie irrationalen Gründen felsenfest der Meinung, dass links ein größeres Problem sei als rechts. Deswegen, man müsse unbedingt irgendwie linke Umtriebe, die natürlich aus ihrem Selbstverständnis, und das ist ja auch nachvollziehbar, die haben auch keinen Bock auf Kommunisten so als Liberale, um das jetzt überspitzt darzustellen. Aber trotzdem, wie gesagt, besteht halt das Gefühl, dass sie glauben, dass die Bedrohung von links irgendwie für Deutschland viel schlimmer sei als von rechts. Und also das sind natürlich jetzt hier Mutmaßungen und Spekulationen und Wahrnehmungen, meine persönliche Wahrnehmung. Aber das ist ja natürlich absurd. Also es ist ja, wie gesagt, wie der Verfassungsschutz, der halt irgendwie glaubt, oh ja, die Linksradikalen, die führen hier jetzt gleich den Kommunismus ein. Genau. Und das ist halt irgendwie das Seltsame, weil wenn man sich liberal gibt, so, dann soll man es halt auch sein.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Aber da ist halt die Frage, wir können auch nicht in deren Köpfe reingucken, aber ich glaube, die FDP hat sich damit ein weiteres Mal diskreditiert, was auch ihre Glaubwürdigkeit für eine Regierungsbildung angeht. Das schöne Beispiel war ja auch das, was jetzt wieder rangezogen wurde, die Argumentation von Lindner, warum man damals im Bund nicht mitmachen wollte, weil man lieber nicht regieren wollte, als schlecht regieren wollte, war ja Lindners Zitat so ungefähr. Und jetzt gab es da so schöne Bilder, wo dann stand, lieber mit Faschisten oder lieber von Faschisten gewählt werden. Oder ich glaube, das Zitat war tatsächlich, lieber mit von Faschisten gewählt werden, als gar nicht gewählt werden oder so ähnlich.
Ich glaube, das war sogar lieber nicht, ich glaube, es war sogar so, dass es nicht mit, lieber mit Faschisten regieren, als nicht regieren oder so, aber.
Genau, irgendwie ja. So in die Richtung war es auf jeden Fall. Aber das zeigt eben auch nochmal, in was für eine Richtung die FDP manchmal tendiert und eben einfach nochmal zeigt, dass es am Ende tatsächlich so ist. Mit den Grünen wollte man nicht, aber mit der von der AfD sich wählen zu lassen, das ist dann nicht so schlimm gewesen, zumindest in den Augen derer, die eben die Entscheidung letztendlich getroffen haben. Und das war Kemmerich und das war, je nachdem, wie man es auch sieht, am Ende dann eben auch Christian Lindner, der eben nicht zu Kemmerich gesagt hat, yo, wenn das tatsächlich passiert, dann sag halt einfach nein oder mach's nicht, tritt nicht an, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja, und ich find's ganz witzig, eine Partei, die jetzt in diesem ganzen Debakel ja eigentlich recht gut weggekommen ist, ausnahmsweise mal ganz gut weggekommen ist die SPD. Und die SPD lässt sich aber nicht lange bitten um in dem Zusammenhang dann halt selber auch nochmal so, ich finde, echt was Dummes zu machen. Und ich will das jetzt betonen, weil es ist eine ganz schöne Überleitung, um vielleicht einen neuen Aspekt von dieser ganzen Debatte zu besprechen, und zwar die Rezeption von dem, was da passiert ist in den Medien, aber auch in der Öffentlichkeit oder in den sozialen Medien und die Vergleiche mit dem Nationalsozialismus etc. Auf jeden Fall hat die SPD nach Thüringen, also nach diesen Geschehnissen in Thüringen, am Willy-Brandt-Haus in Berlin, hier fahre ich fast täglich vorbei, kann ich mir anschauen, ein riesiges Plakat aufgehängt an den Eingang des Willy-Brandt-Hauses. Darauf steht: Für uns gilt seit 156 Jahren kein Fußbreit dem Faschismus. Das ist ja sehr ehrenwert und den Spruch, den kennt ja wahrscheinlich auch jeder, kommt aber interessanterweise aus den Reihen der KPD. Also kein Fußbreit der Faschisten, der Spruch. Das Interessante daran und warum ich das erzähle ist, es steht halt, für uns gilt seit 156 Jahren, damit ist die Länge der, also die, ist das Alter der SPD gemeint, so lange gibt's die. Also sie wurden, vor 156 Jahren wurde die SPD gegründet und sie sagen, seitdem seien sie gegen den Faschismus oder kein Fußbreit dem Faschismus. Der Gag ist, wer unseren Podcast aufmerksam hört, der weiß, wir haben eine Folge über den Faschismusbegriff gemacht. Der Faschismus ist nun mal nicht 156 Jahre alt. Das heißt, man kann streng genommen nicht 156 Jahre lang schon gegen den Faschismus gewesen sein, weil ja man, sagen wir, historisch begrifflich sagen kann, dass der Faschismus vor allem ja natürlich mit den Nazis dann aufgekommen ist oder dieser Begriff des Faschismus in Italien dann auch entstanden ist, wie wir auch erzählt haben. Und das ist nicht so alt wie die SPD. Und damit sind wir bei dem Thema: Kann man jetzt alles, kann man die AfD mit den Nazis vergleichen? Ich sage wirklich jetzt Nazis und nicht Neonazis, weil wir wissen ja da, wir wollen ja immer wieder diese Begriffe schärfen, was ja nicht getan wird. Sind diese Hitler-Bilder, Hitler- und Hindenburg-Bilder, die ja alle wahrscheinlich bei Facebook gesehen haben, sind die angebracht, ja oder nein? Sven, was sagst du?
Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Wir hatten es ja auch immer schon mal am Rande so ein bisschen erwähnt. Ich würde jetzt mal wieder weg von der AfD, also das weg von der SPD. Das ist halt im Endeffekt peinlich, wie du es ja schon beschrieben hast, diese falsche Behauptung. Im Endeffekt ist die Behauptung einfach falsch. Was aber daran wieder ganz interessant ist, ist eben auch dieser Umschwung, den dann ein Paul Ziemiak zum Beispiel macht, der dann die ganze Zeit von Nazis spricht und das auch in dem Fall, glaube ich, so meint. Also er meint hier Nazi, glaube ich, zum einen als Beleidigung und zum anderen eben will er den Hinweis geben, okay, ich meine damit die AfD, die genauso ist wie die Nazis. Und das kann man einfach nicht sagen, das ist einfach falsch. Es ist eine Relativierung von Geschichte, meine ich, weil die AfD mag in einigen Punkten ja scheiße sein, um es jetzt mal grob zusammenzufassen, aber sie ist nicht die NSDAP. Und das darf man einfach nicht vergessen, weil es auch diesen singulären Blick auf die Geschichte, auf die Zeit des Nationalsozialismus immer mehr verwässert. Und je öfter man die AfD als gleich oder deckungsgleich mit der NSDAP bezeichnet, desto mehr verwässert der Begriff oder die Singularität dessen, was damals passiert ist, desto mehr verwässert Auschwitz als Mahnung und desto mehr wird es auch zu einer Normalität, diese Zeit in Anführungsstrichen ja vernebeln zu lassen, weil man eben davon wegkommt, eben dieses Besondere im Nationalsozialismus zu sehen. Und das muss man eben sich immer wieder vor Augen führen, dass die AfD auch heutzutage nicht mit der NSDAP zu vergleichen ist, weil es eben ganz andere, zum einen ganz andere Voraussetzungen sind, zum anderen ganz andere Mechanismen, die es heutzutage gibt. Und das fand ich in einem Interview ganz interessant. Das hat der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte, war es, glaube ich, gesagt. Die AfD ist an ihrem Zenit angekommen, was die Wählerstimmen angeht. Er sagt, ein Viertel der Bevölkerung ist das Wählerpotenzial, das die AfD hat. Und viel mehr wird es nicht werden. Und das gilt vorrangig für den Osten Deutschlands. Und deswegen muss man da ganz stark aufpassen, meiner Meinung nach, diese Vergleiche zu ziehen. Und spezieller da nochmal, wenn man bestimmte Vergleiche zieht. Jetzt ging es erstmal um das, was der Herr Ziemiak sagt, eben, dass er Höcke oder die AfD eben als Nazis bezeichnet. Und das ist, finde ich, gefährlich. Und das verwässert eben vor allem diesen Geschichtsbegriff oder die Geschichte, die es eben gibt.
Ja, und ich meine, wir fangen ja gefühlt immer wieder von vorne an, wenn wir über dieses Thema reden. Und wenn man von vorne anfängt, kann man ja auch erstmal sagen, dass es ja nicht umsonst einen Begriff gibt, zum Beispiel um rassistisch-faschistische Bewegungen, die sich in der Tradition des Nationalsozialismus sehen, heutzutage als Neonazis bezeichnet und nicht als Nazis. Das ist ja, das hat ja einen Grund. Und der Grund ist, dass ja der Begriff Nazi ein, im Endeffekt ein historischer Begriff ist, der in der Zeit verortet ist, wo es passiert ist. Die Nazis sind nun mal die, die damals während des Dritten Reichs gewirkt haben. Und so ist es auch erstmal ein historischer Begriff. So, okay, kann man einem jetzt irgendwie Haarspalterei vorwerfen, dass man sagt so, hey Leute, sagt doch bitte Neonazis oder sowas. Aber das ist nun mal so. So ist es jetzt nun mal. Und dann kann man das auch immer mal wieder sagen. Vor allem, weil das ja auch irgendwie Sinn macht, weil wenn man sich halt mal überlegt, ne, wenn man sich jetzt mal anschaut, selbst Björn fucking Höcke, der ein Faschist genannt werden darf und der wahrscheinlich ein Faschist ist, der wahrscheinlich auch Hitler geil findet, who knows. Aber wenn man sich diese ganze Truppe der AfD mal anschaut, ihre Positionen anschaut und wenn man dann sagt, okay, das sind Nazis, dann frage ich mich, was waren denn dann die da früher? Also, nun mal ist eine revisionistische Geschichtsauffassung oder eine reaktionäre Familienpolitik etc., die AfD oder auch die Ausländerfeindlichkeit, die AfD vertritt, nicht vergleichbar mit Auschwitz oder Menschenversuchen oder Angriffskriegen. Das heißt, was sind denn das? Sind das dann die Mega-Nazis früher oder die Hardcore-Nazis und jetzt haben wir die Soft-Nazis? Das ist halt einfach begrifflich schwierig und das ist ja auch das, was du gesagt hast, so verschwimmt im Endeffekt das, verschwimmt alles und es relativiert natürlich die Verbrechen, weil das, was heute passiert, also wenn man in den Köpfen dann denkt, so ja, guck mal, die sind so wie die früher, dann denkt man, dann muss man ja zwangsläufig denken, es war gar nicht so schlimm früher, weil noch haben die heute nicht sowas gemacht wie die früher. Genau, und das ist natürlich eine schwierige Debatte, weil man will ja auch immer warnen und mahnen, dass es nicht wieder passiert und das ist ja auch irgendwie alles in Ordnung, aber ich glaube, es funktioniert nicht durch diese Polemisierungen und diese Abspaltung, diese vom eigenen Gewissen so es zu externalisieren in die Bösen dort und das immer wieder zu betonen.
Genau, und daran vielleicht anschließend, weil du es jetzt eben in einem Halbsatz einmal gesagt hast, nur kurz als Frage eingeworfen, weil mir das öfter schon aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob du eine Antwort drauf hast, aber du hast es jetzt selbst gesagt. Höcke darf von Gerichts wegen als Faschist bezeichnet werden. Jede Zeitung, jede Fernsehsendung hat immer genau diesen Satz gebracht. Es hieß immer, Höcke darf als Faschist bezeichnet werden. Warum macht man es dann nicht einfach? Warum muss immer diese Begründung davor, weil ein Gericht das sagt, darf ich es jetzt tun? Ich bezeichne ihn nicht als Faschist, sondern ein Gericht sagt, ich darf ihn als Faschist bezeichnen. Ich verstehe es nicht so ganz. Ist das der Versuch einer, wie sagt man, einer sich Absicherung, dass man Höcke jetzt nicht unbedingt als Faschist bezeichnen will? Während wohingegen Paul Ziemiak ihn ja ganz offen als Nazi bezeichnet, das ist gerade auf anderen Ebenen so. Ein Gericht sagt, ich darf ihn als Faschist bezeichnen, aber als Nazi ist kein Problem. Ihn als Faschist zu bezeichnen, kommt immer mit dem Punkt, ein Gericht hat bestätigt das. Bei dem Nazi aber nicht. Und das, finde ich halt, macht das Ganze vielleicht sogar noch mal komplizierter, weil einem der Nazi leichter über die Lippen geht als der Faschist.
Ja, interessanter Punkt. Ist das also?
Ist mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen. Also ich glaube, das ist ein interessanter Ansatz.
Ja, es ist ja eh. Man kann ja noch mal diese Ebene aufmachen, was ich ja schon angedeutet habe, ist, was macht denn eigentlich was macht es mit den Leuten oder mit uns quasi, wenn wir andere als Nazis bezeichnen? Also wenn wir im Endeffekt aufzeigen wollen, wir sind mit der politischen Einstellung dieser Menschen nicht zufrieden. Das ist ja eigentlich ganz nachvollziehbar und ein gesunder Impuls, aber ich habe halt schon immer noch das Gefühl, also ich bin auch nicht der Einzige, aber das ist natürlich immer eine sehr, ich sag mal, kontroverse oder provokante These, aber es hat halt immer was mit dieser Abspaltung zu tun. Also es geht auch immer mit der Abgrenzung. Es hat halt immer was damit zu tun, dass man sagt so, okay, ich sag diese Nazis, um damit auch zu betonen, ich bin selber keiner. Und ich habe dann immer dieses Problem, dass das im Endeffekt auch so eine Reinwaschung irgendwie von allen anderen ist. So, ne? Also wir haben jetzt identifiziert, Björn Höcke ist ein Nazi. Wir haben gerichtlich festgelegt, man darf ihn einen Faschist nennen. Und da schwingt irgendwie einfach immer mit, so, okay, wir haben sie identifiziert, da sind sie, die Nazis, wir sind keine. Und gefühlt sagt man damit, ich wäre ja im Dritten Reich vielleicht irgendwie Widerstandskämpfer gewesen. Naja, wärst du wahrscheinlich auch nicht. Also das heißt so, es ignoriert und leugnet natürlich auch die kompletten Strukturen, die auch überall noch herrschen, die in den Köpfen noch drin sind und natürlich auch die in den Köpfen damals drin waren, weil es waren halt eben nicht nur die Führungskader der NSDAP, die Deutschland, also die diese Verbrechen begangen haben, sondern es war im Endeffekt die komplette deutsche Bevölkerung, die diese Verbrechen mitgetragen und teilweise sogar mitbegangen haben. Und ja, deswegen finde ich diesen Begriff des Nazi-Schreien oder diesen Akt so, der ist Nazi, ich bin gut. Ja, der das verkürzt auch einfach teilweise Zusammenhänge, würde ich sagen.
Ja, also im Endeffekt eine Art Abwehrhaltung, die man aber halt auch relativ einfach benutzt, wie ich wie gesagt finde. Einfacher als dann den Faschist, wobei man auch natürlich auch fragen kann, okay, vielleicht ist es einfach auch so ein bisschen die Frage, bei Nazi wissen alle, was gemeint ist. Bei Faschist ist es schon wieder schwieriger, weil nicht alle im Endeffekt tatsächlich wissen, okay, was ist ein Faschist überhaupt und was bedeutet das? Und in Anführungsstrichen, vielleicht ist der Faschist doch einfach nicht schlimm genug, um ihn eben als Schimpfwort zu benutzen.
Ja.
Aber genau, vielleicht da soweit, so viel mal dazu. Was ich auch in dem Zusammenhang noch ganz interessant finde, sind eben diese Vergleiche, die dann eben Bodo Ramelow jetzt gemacht hat, also diese Hitlerbilder und eben zu zeigen, Thüringen war quasi der erste Schritt auf dem Weg in den Nationalsozialismus, macht im Endeffekt genau das Gleiche. Dieser Versuch, dass Geschichte sich wiederholt, das deutlich zu machen, ist, finde ich, auch ein relativ komplizierter Ansatz, der eben auch da wieder die ganze Geschichte auch eben verwässert, weil wir heute nicht im Weimar der 30er Jahre leben oder in der Weimarer Republik leben. Es sind ganz andere Vorzeichen, die wir heutzutage haben und die eben auch ein ganz anderes Bild auf unsere Gesellschaft eigentlich werfen, als es eben damals war. Also es gab hier zwar auch eine Wirtschaftskrise jetzt vor mittlerweile 11 Jahren, die ist aber soweit es geht überstanden. Es gab keinen großen Weltkrieg, es gibt keine Ansätze von Schuldkultur oder ähnliches oder Durchstoßlegenden oder was auch immer man da nennen will am Ende. Es gibt keinen Präsidenten, der ein hoher Militär war. Sind komplett andere Vorzeichen heute. Deutschland ist auch keine homogene Masse, wie vielleicht noch in den 1920er Jahren, sondern Deutschland ist ein Einwanderungsland und allein aufgrund seiner kulturellen Entwicklung heute in einem ganz anderen Punkt als noch vor eben rund 90 bis 100 Jahren. Das ist halt, wir leben in einer komplett anderen Zeit heute und das macht es meiner Meinung nach auch noch mal viel schwieriger, eben diese Vergleiche jetzt zu ziehen, auch wenn man sie nur als mahnendes Bild nehmen will, aber sie verklären meiner Meinung nach eben auch ganz stark das, was damals passiert ist.
Ja, was wäre denn deiner Meinung nach der richtige Umgang?
Boah, der richtige Umgang ist schwierig, also ich frage mich halt man kann ja mahnen, ohne diese NS-Bezüge herzustellen, weil es in dem Fall, meine ich, einfach nicht passend ist, den Nationalsozialismus dafür ranzuziehen. Ich meine, die gleichen Argumente gab es auch schon mal, als Joschka Fischer damals sagte, er will ein neues Auschwitz in Serbien verhindern, also quasi Auschwitz als Legitimation für einen Angriffskrieg benutzt hat. Das gab es ja auch immer schon mal wieder und das macht es meiner Meinung nach noch mal komplizierter. Oder auch Heiko Maas, der von sich behauptet, er ist wegen Auschwitz in die Politik gegangen und führt dann freundschaftliche Gespräche mit dem antisemitischsten Regime auf dieser Welt.
Also
da wird einfach verwässert und verwässert und verwässert und es wird, ja, im Endeffekt sind wir schon an einem Punkt angekommen, glaube ich mittlerweile, wo der Nationalsozialismus seine mahnende Wirkung, wenn man so will, mehr und mehr verliert, auch vor dem Hintergrund, dass eben immer weniger Menschen, gerade Schüler, wissen, was überhaupt Auschwitz ist und was sich dahinter verbirgt, weil es eben ja mittlerweile in Anführungsstrichen so weit zurückliegt, dass es eben nur noch ein geschichtlicher Aspekt ist und nicht mehr als eben, ich kann es nur noch mal wiederholen, als das singuläre Ereignis gesehen wird, was es leider nun mal war, nämlich die industrielle massenhafte Vernichtung von Menschen.
Ja, wir haben ja natürlich dann, das schweift natürlich wieder ein bisschen ab, aber man hat natürlich dann auch immer noch diese Komponente, dass vor allem in Deutschland die Erinnerungskultur auf eine Art Spitze getrieben wurde, dass, glaube ich, viele Menschen in Deutschland, die sich in dem Bereich auch irgendwie informieren und irgendwie engagieren, was ja irgendwie auch schön ist, aber mittlerweile halt auch sich gefühlt in eine Art moralische Überlegenheit gebracht haben durch ihre ach so gute geschichtliche Aufarbeitung und Gedenkkultur. So von wegen, wir sind ja jetzt eigentlich, also so überspitzt gesagt, wir quasi das Tätervolk sind ja jetzt im Endeffekt ein besseres Volk geworden, weil wir so aus unseren Erfahrungen gelernt haben. Und das ist natürlich auch, finde ich, sehr, sehr perfide, wenn man diese Gefühle hat, teilweise bei Menschen oder der, sagen wir mal, der deutschen Erinnerungskultur. Das ist ja auch so ein bisschen, wenn Heiko Maas sagt, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen, sagt es ja auch so, ja, er wüsste ja jetzt, wie es läuft, deswegen so, weil er ja, wie er daraus gelernt haben, so ganz salopp gesagt, so, wir Deutschen, wir haben ja jetzt aus unseren Fehlern gelernt und deswegen können wir den Juden im Nahen Osten jetzt auch sagen, wie sie sich zu verhalten haben, weil wir wissen das, wir waren ja auch mal die Bösen, ne? Also, und das ist natürlich auch super perfide. Das hat jetzt nicht so viel mit diesem Fall in Thüringen zu tun, aber ja, also das macht mich wahnsinnig manchmal, wenn ich das mitbekomme.
Ja. Aber es führt halt eben genau in die Richtung, meine ich, eben immer mehr diese Verschleierung oder ja, diese Problematik daran. Es gibt ja auch noch ein, jetzt wo du es eben angesprochen hast, ist mir gerade nochmal in den Kopf gekommen, ein sehr bekannter deutscher Dichter, mittlerweile verstorben, und man soll ja eigentlich nicht schlecht über Verstorbene reden, aber in dem Fall bleibt einem nichts anderes übrig.
Meinst du Günter Grass?
Richtig. Der hat ja genau die gleiche Argumentation gebracht. Er als selbst Nazi, als geläuterter Nazi, der war in der SS, ich meine, er war in der SS, ja, wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe, der selbst in der SS war, also der mitverantwortlich war für die Gräueltaten, der dann zur SPD gegangen ist und dann in seinem abstrusen, widerlich antisemitischen Gedicht sagen muss, als Deutscher Israel sagen muss, wie sie sich zu verhalten haben. Und das hat meiner Meinung nach auch mit Kunst nichts mehr zu tun, sondern das ist einfach nur ein antisemitisches Stereotyp, das da von ihm aufgebaut wurde und was es doppelt widerlich macht, dass er eben selbst Nazi war. Und ihn darf man meiner Meinung nach als Nazi bezeichnen, weil er es war.
Hast du ja gesagt, die Regierung Netanyahu führt die ganze Welt am Gängelband oder sowas. Alter.
Ja, da waren ja viele, viele Ansätze drin, die so.
Was ist los mit ihm? Was ist los mit ihm, Alter? Das kann man wirklich, also
da hat er sich mit Möllemann schon um einen der vorderen Plätze auf der Antisemitenskala der letzten Jahre in Deutschland mit freigehalten.
Ja, und Jakob Augstein springt ihm natürlich zur Seite und sagt, nein, 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 das ist natürlich alles total richtig, was er sagt, und das ist überhaupt nicht antisemitisch. Es ist schön, wenn ein Antisemit sagt, dass irgendetwas sei nicht antisemitisch.
Ja, aber das ist ja leider viel zu oft so. Man braucht gar nicht von BDS anfangen oder von einer Frau, die gerne Antisemitismusbeauftragte geworden wäre, es aber zum Glück nicht geworden ist.
Ja, und by the way, hier unsere schönen Unteilbar und Wir sind mehr Initiativen rufen natürlich alle auch auf, gegen die FDP zu demonstrieren. Und was für islamistische und antisemitische Verbände in diesen, ich nenne es jetzt einfach mal salopp, Gutmenschenbündnissen drin sind, das geht auch auf keine Kuhhaut. Und ein bisschen Nerd-Talk, man wundert sich auch nicht, dass Jakob Augstein und Martin Walser verwandt sind, oder?
Man wundert sich heutzutage über gar nichts mehr.
Ich wundere mich über gar nichts mehr auch.
Aber wo wir schon mal bei grottenschlechter Übergang, aber das mag ich sehr gerne, deswegen mache ich es jetzt schön, ziehe es jetzt schön durch. Also grottenschlechter Übergang, wo du schon von Wir sind mehr und Unteilbar und was auch immer gesprochen hast, kommen wir, glaube ich, auch noch zu einem Punkt, der, um mal wieder zurück auf Thüringen zu kommen, auch noch einen ganz interessanten Aspekt widerspiegelt, nämlich nochmal diese grundlegende Argumentation, dass man von Seiten der FDP und CDU sich lieber von der AfD wählen lässt, als mit der Linken gemeinsame Sache zu machen. Und da kommt man gerade auch nochmal wieder auf diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse, die es von Seiten der CDU gibt, eben für die AfD und für die Linke. Und da kommt man zu dem Punkt, den wir auch immer schon mal ansprechen wollten, aber ich glaube, es nie wirklich durchgezogen haben, über die Extremismustheorie zu sprechen.
Piu, piu, piu. Und ja, ich habe deinen Übergang wirklich überhaupt nicht verstanden, aber es war wirklich.
Ich sage ja, es war ein schlechter Übergang. Also im Endeffekt war es kein Übergang, aber ich hab's.
Speaking of Unteilbar, lass uns über die Hufeisentheorie reden.
Genau, das war die Idee.
Sehr gut. Was möchtest du loswerden?
Ja, erstmal grundlegend, ich habe es ja schon angesprochen, diese Unvereinbarkeitsbeschlüsse, die auch eben zu dieser Situation mitgeführt haben. Und da ist es, glaube ich, interessant oder, was heißt interessant, aber auch ein bisschen problematisch, so diese ganze Theorie, die da eben hintersteckt, dass eben links und rechts gleich schlimm sind und in dem Fall dann eben Linke und AfD gleich schlimm sind, kann man meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr so sagen. Und vor allem, da betone ich das vor allem, passt es im Osten einfach überhaupt nicht. Während wir auf der einen Seite gerade im Osten ja sehr starke Flügelverbände von der AfD haben, haben wir auf der anderen Seite gerade in Thüringen eine Linkspartei, die wesentlich demokratischer oder wesentlich weniger extremistisch ist als ihre Landesverbände im Westen, wohingegen wir im Westen relativ viele Verbände haben, die dann gerne auch mal mit BDS auf die Straße gegangen sind oder die auch zum Boykott von Israel aufgerufen haben oder deren Abgeordnete auf Blockadebrecherschiffen auf dem Weg nach in den Gazastreifen waren. Das gibt es im Osten so nicht. Die Linke im Osten ist also viel pragmatischer, viel weniger in Anführungsstrichen extremistisch, als es ihre Verwandten im Westen sind. Und das macht es eben auch so schwierig, meiner Meinung nach, diese Theorie jetzt auf diese beiden Parteien angewandt aufrechtzuerhalten, weil sie einfach gerade im Osten nicht so funktionieren, wie man es gerne hätte. Und da finde ich es halt auch, um diesen letzten Schwenk nochmal auf den Kemmerich zu machen, so abgrundtief witzig, dass der Typ gesagt hat, bevor er jetzt gesagt hat, er gibt alles zurück an die Staatskasse, hat er ja gesagt, ich spende mein Geld an den Verein für die Opfer des Stalinismus. Da macht er halt einfach auch nochmal klar, dass ihm diese DDR-Vergangenheit beziehungsweise die Problematik des in Anführungsstrichen Linkens wesentlich schlimmer ist als beispielsweise eben die Problematik, dass er von der AfD gewählt wurde. Er spendet sein Geld für die Opfer des Stalinismus. Da gab es dann auch irgendwelche Geschichten, dass das irgendein AfD-Verein sei oder irgendwelche Leute von der AfD da mit im Vorstand sitzen. Darum geht's mir aber gar nicht. Er hätte auch einfach smart sagen können, wenn er eben beide Seiten gleich schlimm findet, dann kann er wenigstens die eine Hälfte an einen, ja, keine Ahnung, Verein, jetzt aus meiner Sicht natürlich wieder gedacht, für Opfer rechter Gewalt spenden und den anderen kann er von mir aus da an diesen Verein für Stalinismus geben. Aber es hat er halt nicht gemacht und damit zeigt er auch nochmal wieder, dass auch für ihn das DDR-Unrecht in Anführungsstrichen schlimmer ist als irgendein rechtes Unrecht, das passiert ist, wie auch immer.
Ja, ich meine, vielleicht kann man in dem Zusammenhang mal kurz nochmal erklären, was, ich sag mal, die theoretische Grundlage ist, auch für, ich sag mal, eine bürokratische Gleichbehandlung von links und linksextrem und rechtsextrem ist ja die sogenannte Hufeisentheorie, die davon ausgeht, die an der sich zum Beispiel auch der Verfassungsschutz orientiert und ich glaube auch in den Köpfen vieler Parteimitglieder oder Personen innerhalb der CDU oder der FDP, ich glaube, ist das auch drin. Hatten wir ja vorhin schon angedeutet. Im Endeffekt ist das die Meinung, ist das Theorie, dass sei, ich meine, die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, ist, dass ich deswegen ganz kurz, das politische Meinungsspektrum sei aufgebaut wie ein Hufeisen. Der große Bauch des Hufeisens ist im Endeffekt die politische Mitte und das Hufeisen geht ja wieder so zusammen, aber trifft sich nicht direkt unten und da unten seien linksextrem und rechtsextrem und die seien sich total ähnlich und deswegen kommen die unten wieder zusammen, weil denen ihre, ja, weil eigentlich seien sie sehr ähnlich und es geht vor allem darum als Abgrenzung zu einer wie auch immer gelagerten Mitte. Ich glaube, diese Theorie ist, egal ob man Parallelen findet zwischen rechtsextrem und linksextrem, die man findet, gibt es irgendjemand, der diese Theorie ernsthaft für richtig findet? Also die Kritik ist auf jeden Fall ziemlich groß daran, weil ganz banal ist es ja überhaupt gar keine analytische Kategorie. Man schaut ja gar nicht rein, was diese Menschen da, diese in Anführungszeichen extremen Kräfte denn denken, was ihre Motivationen sind. Und da gibt es natürlich Unterschiede und genau.
Ja, das ist halt aber das ist dieses alte Problem, was du ja auch schon angesprochen hast, was da auch einfach überhaupt nicht mehr reinpasst, weil es halt eben ja aus den 60er, 70er Jahren stammt, dass diese in Anführungsstrichen einfache Form der Extremismustheorie eben auch dahingehend problematisch ist, dass beispielsweise der Islamismus, um ihn jetzt mal als Beispiel zu nennen, hier überhaupt nicht reinpasst. Also es gibt in dem dieser Art von Theorie eben die Mitte, die du ja schon beschrieben hast, die dann oben dieses Mittegebilde des Hufeisens ja wiedergibt und unten an den Rändern dann eben, die wieder zusammenlaufen, die Linken und die Rechten. Der Islamismus hat hier überhaupt keinen Platz. Und was es eben auch noch relativ problematisch macht, ist eben diese Vereinfachung, dass die Mitte quasi das Gute ist und die Ränder, also oder die Enden des Hufeisens eben das abgrundtief Böse links und rechts, was eben aber auch ein großes Problem meiner Meinung nach an der Hufeisentheorie ist, dass man eben dass eben auch die Mitte nicht so unextrem ist, wie man sieht. Und das zeigt jetzt eben auch aktuell nochmal von sich aus sehr schön das Beispiel Thüringen eben, dass diese sogenannte Mitte zum einen überhaupt nicht existiert, weil keiner weiß wirklich, was ist überhaupt die Mitte. Die Mitte ist ein geschaffener Begriff wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die ja auch so nicht irgendwo festgeschrieben ist. Aber das ist, glaube ich, einfach das Problem, dass man eben sich als Mitte versucht eben, oder als diese, wie gesagt, scheinbare Mitte versucht, sich eben abzugrenzen von den Rändern, um auch zu zeigen, okay, wir, die Mitte, sind das geläuterte Deutschland nach den Zeiten des Nationalsozialismus. Wir sind die, wir wissen alles besser, wir haben gelernt aus unserer Vergangenheit und deswegen kann nichts Schlimmes mehr passieren. Bei uns gibt es keine Antisemiten, bei uns gibt es keine Rassisten und so weiter und so fort. Also all diese negativen Ansatzpunkte sind eben auf die Ränder verteilt, die eben auch die Verfassung, also die das Grundgesetz ablehnen. Und das ist nicht nur veraltet, sondern es ist auch schon immer falsch gewesen. Beispiele haben wir ja schon immer mal genannt, aber wir können gerne noch ein weiteres nennen, weil es ja auch heißt, dass jetzt Nazis wieder in den Parlamenten sitzen. Nazis saßen damals auch schon in den Parlamenten. Als bestes Beispiel der Bundeskanzler Kiesinger.
Ja, das ist ja so, Jan Böhmermann, Satire-Populismus, ey. Naja.
Von mir?
Nee, jetzt sitzen wieder Nazis in den Parlamenten, also.
Ach so, ja.
Kann ja mal um die Ecke denken oder mal mitdenken, also. Ich glaube auch tatsächlich, dass, ach nee, ich weiß nicht, ob das schlimmer, was schlimmer ist oder nicht, aber das Fortwirken der echter Nazis von damals in der bundesrepublikanischen Politik ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob gefährlicher gewesen oder was auch immer, aber das ist natürlich was nochmal was ganz anderes als, ach Gott, scheiße, ich weiß, ich rede Quatsch. Naja, auf jeden Fall.
Ich glaube, was du sagen wolltest, ist dieses doch relativ bekannte Adorno-Zitat: Er fürchtet sich nicht vor dem Kampf der Nazis gegen die Demokratie, sondern vom Kampf der Nazis in der Demokratie oder so ähnlich. Nee, vom Fortleben. Er fürchtet sich nicht vom Fortleben des Faschismus gegen die Demokratie, sondern vom Fortleben des Faschismus in der Demokratie. So war, glaube ich, dieses Zitat, auf das du jetzt bewusst oder unbewusst hinaus wolltest.
Ja, grundsätzlich auf jeden Fall das. Also
im Endeffekt, das ist das, was wir heute, wenn man so will.
Nicht das Nachleben des Faschismus gegen die Demokratie, sondern in der Demokratie sei die Gefahr.
Genau.
Um das im Wortlaut nochmal zu sagen, ja, also nee, ich wollte eigentlich grundsätzlich nur sagen, dass das immer sehr eine so, das ist ja auch für, ich sag mal, von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch immer sehr dankbar. So dieses, da die Nazis sind jetzt wieder im Parlamenten und die Nazis da und die AfD und die Nazis und die Leute finden es ja gut, dass dann Leute sich dagegen stellen und das kritisieren. Und das ist ja auch okay so, aber ja, also ich habe das Gefühl, dass ich dadurch auch so eine Art, wie gesagt, so eine Art Populismus, so ein Satire-Populismus oder so ein Populismus innerhalb von Personen des öffentlichen Lebens auch so herstellt, weil das den ihrem Publikum halt auch gefällt, wenn man sagt, das sind die Nazis, die sind scheiße und gegen die sind wir und das gefällt dem Publikum und deswegen wird da halt oft mal nicht mitgedacht, den einen Schritt, dass natürlich Herr Kiesinger ein echter Nazi, ein echter Nationalsozialist im Bundestag saß. Genau. So. Genau, so viel dazu. Aber ich finde, bei der Hufeisentheorie ist natürlich auch nochmal, abgesehen jetzt davon, dass man natürlich irgendwie sich dagegen wehren möchte, linksradikal genauso schlimm zu finden wie rechtsradikal oder als genauso schlimm zu bezeichnen, weil allein sowas wie die Todeszahlen und Opferzahlen so unterscheiden sich. Also ich sage jetzt mal, ich rede jetzt nur nach 45 in Deutschland von Linksradikalen und Rechtsradikalen. Da kann man ja allein das Gewaltpotenzial oder das Bedrohungspotenzial gegenüber Menschen war natürlich höher von rechts seitdem. Ich rede jetzt nicht über den Kommunismus oder den Nationalsozialismus und sowas, ne? Also ich will jetzt nicht erzählen, ob Mao, Stalin oder Hitler mehr getötet hat. Ich rede jetzt von der von dem aktuellen Problem mit Links- und Rechtsextremismus und da das gleichzusetzen, da will man sich ja schon gegenüber wehren, weil man einfach weiß, dass das, glaube ich, Menschen, das Leib und Leben von Menschen eher durch rechts gefährdet ist als durch links momentan in Deutschland. Genau, und es ist halt auch einfach total dumm für eine Analyse dieses Hufeisenschema, zum Beispiel zu wie radikalisieren sich denn Menschen überhaupt, ne? Dieses Hufeisen, da gibt's dann diese Grenze und ab dann ist es irgendwie radikal und der Rest ist okay und was ist dazwischen und wie kommt man da eigentlich hin? das ist, hat überhaupt gar keine analytischen Ebenen, was sowas angeht. Und deswegen ist es total, total absurd. Irgendwie hat man nur das Gefühl, das ist ein Rechtfertigen für den Verfassungsschutz, halt beide zu verfolgen oder so. Ja, also deswegen, ja.
Genau, wenn man denn beide verfolgt hätte. Und da ist ja auch immer wieder schön das Beispiel mit dem Herrn Maaßen, der sich ja auf die Fahne geschrieben hat, vor allem gegen Linke vorzugehen, um eben auch nochmal zu zeigen, und das ist halt, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der da reinspielt, dieses Links ist schlimmer als rechts, hat sich ja nicht zuletzt seit der RAF, aber auch aufgrund der DDR, so krass manifestiert im Glauben einer bestimmten Generation, dass diese Argumentation heute halt immer noch greift und auch immer noch aufgeführt wird. Sonst wäre Karrenbauer nicht wieder vor die Presse getreten und hätte gesagt, wir können weder mit der Linkspartei noch mit der AfD eine Regierungsbeteiligung machen. Oder wie auch immer sie es gesagt hat.
Das üben wir nochmal mit deiner Stimmenimitation, ne?
Ja, ich bin auch da sehr schlecht drin. Stimmenimitation und Übergänge, das sind meine schlechtesten Disziplinen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das Problematische in Thüringen ist einfach, dass dieser Vergleich auf doppelter Ebene hinkt. Man kann ein Ramelow nicht mit einem Höcke vergleichen, weil auch das muss man nochmal festhalten, die Linke ist ja nicht aus dem leeren Raum gekommen jetzt bei der Ministerpräsidentenwahl, sondern sie stellte ja schon den Ministerpräsidenten. Und in der Zeit sind weder in Thüringen die Bananen ausgegangen, noch ist das Land in ein sozialistisches Paradies mit neuen Plattenbauten und was weiß ich entwickelt worden, sondern das Land ist pragmatisch relativ gut entwickelt worden, meine ich, in den letzten Jahren. Wir sind ja beide quasi mit dem Beginn des Ramelow-Zeitalters geflüchtet, um es mal provokativ auszudrücken.
Exilanten.
Genau, du bist quasi geflüchtet, als Ramelow an die Macht kam, weil du weiter Bananen essen wolltest. Ich habe es noch 2-3 Jahre probiert.
Ich brauche viel Kaffee am Tag.
Und im Endeffekt ist das ja alles nicht passiert. Diese ganzen Aufschreie, die es gab, haben sich ja zerlegt in den letzten 5 Jahren, in der die Linke die den Ministerpräsidenten gestellt hat. Und deshalb ist es heutzutage immer noch so fraglich, wieso die CDU immer noch so krass auf dieser Hufeisentheorie beruht, oder nicht die CDU, sondern ja in dem Fall vor allem die Kramp-Karrenbauer. Aber gut, von ihr müssen wir eigentlich gar nicht sprechen, weil ist die Frage, wie lange.
Wer ist sie? Wer ist sie nochmal? Was macht die?
Das ist die große Frage. Es gibt übrigens vielleicht noch so ein kleiner Sidekick. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat gerade so eine Studie veröffentlicht, die nochmal so unterschiedliche Ebenen der Auffassung, wie gut oder wie schlecht geht es den Menschen in Deutschland. Und da schneidet das Saarland ungefähr so schlecht ab wie Ostdeutschland. Das heißt, eigentlich sollte Karrenbauer den Osten besser verstehen, als sie es scheinbar tut.
Ja, okay, das ist jetzt natürlich eine sehr gewagte These.
Gewagt.
Ja, lustig ist aber auch, dass in diesem ganzen Thüringen-Trubel, tolle Alliteration, untergegangen ist, dass Friedrich Merz, fällt mir bei AKK ein, Friedrich Merz ja eigentlich auch wieder zurück auf die Bühne wollte und ich glaube, sich in Position bringt. Weil ich glaube, mit AKK ist es ja nicht zu machen, die Kanzlerkandidatur. Oder die Kanzlerschaft, nicht die Kandidatur, kann sie natürlich machen. Ja, ist ein bisschen Untergang, armer Friedrich. Aber
ja, das ist wirklich traurig.
Ja, mal gucken. Es bleibt spannend. Ja, so. Wir sind jetzt auch schon fast bei einer Stunde, Svenny.
Ja.
Ich bin auch etwas müde. Ich war gestern, wie du ja weißt, beim Fußball, beim KSC gegen HSV, zweite Liga, weil ich KSC-Fan bin tatsächlich, weil ich aus Heidelberg komme. Und das war damals der nächste Verein zu mir.
Ich weiß.
Und du kommst ja aus Hamburg, wie viele wissen. Ich habe mich nämlich noch gefragt, eine persönliche Frage. St. Pauli spielt ja auch unten mit. Du bist ja St. Pauli-Fan in der zweiten Liga. Bist du trotzdem gegen den HSV gewesen oder dachtest du ja, wenn der HSV gewinnt, ist es besser für St. Pauli?
In dem Fall ist es mir relativ wurscht, weil St. Pauli aus eigener Kraft da besser unten rauskommt als durch Schützenhilfe der Vorstadt. Und abgesehen davon haben HSV und KSC eine Fanfreundschaft. Deswegen sind mir beide Vereine zuwider.
Das stimmt überhaupt nicht, das behauptest du immer, das stimmt einfach
nicht. Doch, vielleicht gibt es die auch nicht mehr, aber es gab auf jeden Fall relativ lange eine Fanfreundschaft zwischen irgendwelchen Ultragruppen von KSC und HSV, da bin ich mir relativ sicher, dass es mal so war.
Also okay, da blicke ich nicht durch, aber der KSC und der HSV hassen sich, weil der HSV quasi das Relegationsrückspiel da in der Nachspielzeit noch ein Tor geschossen hat und deswegen nicht abgestiegen ist und der KSC nicht aufgestiegen ist, wegen einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters.
Das stimmt.
Und seitdem hassen die sich.
Es kann auch sein, dass es dadurch tatsächlich sich geändert hat. Das war auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich tatsächlich dem KSC die Daumen gedrückt habe und sogar ein KSC-Logo auf meiner Facebook-Seite geteilt habe. Unter dem wundervollen,
ja, ich war gerührt, ich erinnere
unter
mich.
Dem wundervollen Titel Kommando Stelling canceln.
Der Dino muss sterben. Ist lustig, ich stand in der S-Bahn, dann dahin zum Stadion und überall waren diese nervigen HSV-Fans, ey, boah. Und dann meinte die eine Frau, na, Matrose, gehen wir noch in die Unabsteigbar. Und dann dachte ich so, hihihi, lol. Also da heißt wohl die Fankneipe oder was, du weißt das besser, heißt wohl so. Aber, und sie haben sie nicht umbenannt.
Ja, das ist aber auch so die Ecke, da kenne ich mich ja nicht so aus.
Ich war so viel dazu. Aber ich finde eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ey, ganz ehrlich, ihr St. Pauli-Fans, ihr macht hier mal einen auf, oh, wir sind so links und wir sind so politisch korrekt und was auch immer. Aber der Arbeiterverein im ist doch der HSV auch. Also, dieser St. Pauli ist doch nur noch so ein elitärer Juppie-Verein.
Ja, tatsächlich ist es auch so, dass St. Pauli in der NS-Zeit tatsächlich nicht der Arbeiterverein war, sondern der Verein, der eher auf der Seite der Herrschenden stand. Und der, ich habe seinen Namen vergessen, aber es gab da Aufschrei in den 80er, 90er Jahren, da sollte das Stadion nach diesem ehemaligen Präsidenten umbenannt werden, der aber eben halt Nazi war. Und auch in dem Fall ist er tatsächlich Nazi gewesen, deswegen darf man das auch sagen. Aber da gab es halt den großen Aufschrei der Fans, dass eben das nicht so sei, dass das nicht umbenannt wird nach diesem, mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber das war auf jeden Fall ein Aufschrei und das ist halt eine Entwicklung, die nicht quasi aus der Geschichte des Vereins entstanden ist, dass St. Pauli jetzt in Anführungsstrichen der linke Verein ist, sondern das ist eine Entwicklung, die es ja erst seit den 80er Jahren gibt, wenn du so willst.
Ja, aber ich meinte jetzt gar nicht historisch Arbeiterverein, ich meinte, ich sag mal.
Ach, du wolltest mich einfach nur beleidigen.
Ja, mir ist halt aufgefallen, ich glaube, so, keine Ahnung, es ist ja nur meine persönliche Wahrnehmung, ist so, wenn man jetzt überhaupt heutzutage noch von einer Arbeiterschaft sprechen kann, ist so gesehen der HSV der Verein der kleinen Leute in Hamburg und nicht St. Pauli, weil St. Pauli ist der Verein der zugezogenen Juppies.
Ja, im Endeffekt kann man das schon sagen, weil für den HSV kriegst du, glaube ich, immer mal noch ein Ticket, weil auch eben mehr Leute reinpassen. Und bei St. Pauli musst du die Leute schon kennen, um dann nochmal ins Stadion zu kommen. Oder du kannst dir halt die teuren Tickets auf der Haupttribüne leisten. Muss man schon so sagen.
So viel dazu. Ich habe auch keine Ahnung, ob das alles stimmt. Das war nur so ein bisschen meine Wahrnehmung.
Ja, du wolltest mich nur beleidigen. Ich hab's schon verstanden.
Ja, und ich will ein bisschen rumstenkern und Gott, oh Gott. Und jetzt melden sich wahrscheinlich irgendwelche Fußballexperten und ich habe nur Bullshit geredet, weil ich kenne mich ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Aber egal, das könnt ihr ja dann alle irgendwie haten, dass ich hier irgendwie, weil wenn ich irgendwas gegen eure Vereine gesagt habe. Ja, I'm so sorry.
Du wirst gehatet, weil du KSC-Fan bist, davon schon mal abgesehen.
Boah, ist mir auch egal. Ja, ich glaube, genau. Wir sind so abgedriftet. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass wir genug gesagt haben. Und ich sehe hier, ich glaube, die Stunde ist voll. Ich sag mal tschüss, oder?
Ja, was man vielleicht noch abschließend sagen kann, ist, worauf man auf jeden Fall wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten immer mal wieder schauen muss, ist die veränderte Strategie der AfD. Auch weg von diesem, oder was heißt weg, zu der Kommunikationsstrategie, die wir ja schon mal ordentlich rausgearbeitet haben, kommt jetzt eben auch noch diese wahltaktische Strategie. Und ich glaube, die wird ja in den nächsten Monaten, spätestens dann, wenn Sachsen-Anhalt nächstes Jahr, glaube ich, wählt, wird das auch nochmal richtig spannend. Oder wenn Thüringen dieses Jahr nochmal wählt, was ja auch nicht ganz ausgeschlossen ist.
Ja, es bleibt spannend.
Weil das ist vielleicht das allerletzte, was man noch sagen könnte.
Ja.
Ich bin echt gespannt, was passiert, wenn Ramelow gewählt wird zum neuen Ministerpräsidenten, was ja noch nicht klar ist, aber was passieren könnte. Und er sehr viele Stimmen bekommt, wo nicht eindeutig ist, ob sie vielleicht nicht doch von der AfD kommen.
Was willst du jetzt damit sagen?
Ich frage mich nur, wie er darauf reagiert, wenn er.
Warum sollte er Stimmen von der AfD bekommen, weil die sich denken, haha, wir stimmen für ihn, damit er sich dafür rechtfertigen muss?
Ja, das ist doch, ich habe es vorhin gestern Abend, ich habe es irgendwo stand es letztens, dass Höcke sagt, wir oder dass die AfD sagt, wir wählen beim nächsten Mal auf jeden Fall Ramelow.
Oh, da ist an mir vorbeigegangen.
Ja, weil du in Hamburg gesoffen hast.
Entschuldige?
Weil du in Hamburg gesoffen hast.
Entschuldigung?
Ja, auch am Wochenende wird gearbeitet.
Das ist nicht wahr. Streber, okay.
Nein, aber ich glaube, es ist tatsächlich, das ist die nächste Strategie, eben jetzt auch Ramelow zu wählen, um ihn eben in diese Bredouille zu bringen. Ja, wird spannend, glaube ich.
Ja, aber es ist ja dann irgendwie recht durchschaubar, also.
Ja, natürlich ist es durchschaubar. jetzt, wo man es weiß, ist es durchschaubar.
Vor allem, weil so gesehen hätte Ramelow ja, naja, ach, ich weiß auch nicht, sollen sie mal machen.
Wir werden es sehen, wir werden es sehen.
Wir werden es weiter für euch beobachten.
Genau, und damit sage ich dann jetzt auch, das war mein Schlusswort.
Hast du nicht noch was allerletztes, was du sagen
kannst? Nein, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich tatsächlich fertig.
Gott sei Dank. Ja, bis zum nächsten Mal, Freunde.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.